Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos.
Eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Hi Christa.
Hallo Sebastian. Habt ihr schon erfahren, mit wem ihr es heute zu tun habt?
Ja, da muss man es raten, ne? Ja. Nee, magst du mal sagen, mit wem die es zu tun haben?
Ja, also einmal mit dir, Sebastian, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt an einer psychiatrischen Tagesklinik.
Ja.
Und ich bin Christa, ich bin psychologische Psychotherapeutin und an der Uniklinik Freiburg Stationspsychologin.
Ja, danke für die Vorstellung, Christa. Schön, dass wir das heute machen. Wir werden euch gleich verraten, worum es geht. Wahrscheinlich habt ihr auch schon die Überschrift der Folge gelesen oder ähnliches. Kluges gemacht. Aber nochmal in eigener Sache. Christa, du bist neulich in Jung und Freudlos Dingen unterwegs gewesen, bist nach Stuttgart gefahren. Was hast du denn da getrieben?
Das war total toll. Und zwar waren wir für einen Moderationspreis nominiert. Und zwar den Stuttgarter Moderationspreis, der wird ausgerichtet von der Hochschule der Medien in Stuttgart und da gibt es einen Sonderpreis Baden-Württemberg, wo so verschiedene Formate, Podcasts und andere Dinge irgendwie durch Studierende der Hochschule der Medien vorgeschlagen werden. Und da waren wir mächtig stolz, weil da haben wir es geschafft, von 50 Formaten, die eingereicht wurden, einmal unter die Top 5 zu kommen und deswegen eine Einladung bekommen nach Stuttgart und haben dann da an der Preisverleihung teilgenommen. Beziehungsweise ich stellvertretend fürs Jung und Freudlos Team. Und das war richtig, richtig cool. Wir haben uns sehr, sehr gefreut und sehr geehrt gefühlt. Das war eine tolle Veranstaltung und auch einfach mal super, das mal zu sehen und einfach mal in diese Medienwelt so reinzuschnuppern und nochmal viele so Anregungen mitzunehmen, andere Formate auch zu sehen. Also das war insgesamt eine sehr tolle Erfahrung. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Studierenden der Hochschule der Medien für diese schöne Nominierung.
Ja, danke für den Bericht. Das war jetzt auch nicht wirklich so eine Garagenaktion irgendwo im Hinterhof, sondern das war ja wirklich alles vom Feinsten. Das hat der Lieblingstagesthemen-Moderator von mir, Ingo Zamperoni, moderiert seinerseits. Ja. Und es gab auch einen Workshop mit Jasmin Mbarek, also da war so richtig Prominenz dabei. Und echt ein beeindruckendes Format gewesen. Hm?
Ja, also das war auf jeden Fall mal ein Erlebnis. Mhm. Also wirklich beeindruckend, ja.
Sehr, sehr schön. Also danke für diesen Bericht, auch wenn es wahrscheinlich beim Erscheinen der Folge schon ein bisschen her ist und vielleicht gut abgehangener Käse ist. Okay, kommen wir zum Inhaltlichen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt gerade an euren Empfangsgeräten sitzt und euch nicht so richtig gut fühlt und nicht so richtig stabil seid, überlegt euch noch einmal ganz kurz, ob das heute das Richtige ist. Wir werden über das Thema Dissoziation sprechen, also eine kleine Triggerwarnung. Es kommt in dem Kontext einem auch immer wieder zu Besprechungen von möglichen traumatisierenden Inhalten. Wir haben uns wie immer Mühe gegeben, das Ganze gut und hörbar zu gestalten. Aber einfach an dieser Stelle macht mal den Hinweis, dass ihr bitte gut auf euch aufpasst. Dankeschön.
Und vielleicht am Titel schon gesehen, wir sprechen heute über dissoziative Störungen, was vielleicht manchen von euch ein Begriff ist. Manche von euch finden den Begriff vielleicht ein bisschen komisch, klingt zumindest ein bisschen komisch. Und wollen euch jetzt erstmal ein bisschen darauf hinleiten, womit wir es eigentlich zu tun haben. Und da haben wir auch wieder ein tolles Bild bekommen von den SchülerInnen der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule in Freiburg, die wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, um wahnsinnig tolle Bilder auch zu machen und uns zur Verfügung zu stellen. Und Sebastian, was siehst du?
Ja, ich sehe erstmal viel schwarz, viel dunkel. Und ich sehe in dem Bild zwei Personen. Ja, eine Person steht in einem gelben Kasten und die andere Person, bei der es sich offensichtlich um dieselbe Person wie im Kasten handelt, steht gleichzeitig etwas dunkler außerhalb des Kastens und berührt so eine imaginäre Kastenwand und macht auf mich einen ausgeschlossenen Eindruck. Also da ist irgendwie eine Person gleich zweimal vorhanden und es ist sehr irritierend, weil es eigentlich ein sehr ungewöhnliches Bild ist. Und ich habe so den Eindruck, da fühlt sich jemand von sich selbst ausgeschlossen. Was siehst du da drin?
Ja, genau so. Also das hat irgendwie so was sehr, irgendwie was Abgekoppeltes oder eben irgendwie nicht Integriertes auf jeden Fall mal.
Ja, richtig. Also da passiert irgendwas, was nicht so gewöhnlich ist. Und ja, wahrscheinlich wird genau das unser Thema heute sein. Dass wir versuchen, mal solche State of Minds genauer zu erklären, besser zu verstehen, also sogenannte dissoziative Symptome oder Dissoziationsstörung. Mhm.
Und bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch kurz der Hinweis zu zwei Folgen, Jung und Freudlos Folgen aus der Vergangenheit zu dem Thema, wo ihr nochmal auch an mehr Informationen kommen könnt. Und vielleicht, Sebastian, du warst dabei damals.
Mhm. Genau. Ja, wir haben schon mal 2020 in der Folge über dissoziative Symptome und die Dissoziation gesprochen. Ich glaube, wo wir eher sehr basal mal darüber sprechen, was ist eigentlich so eine Dissoziation, welche Formen, Farben und Begriffe gibt es in dem Kontext zu beachten, so wie ihr das von Jung und Freudlos kennt, stark am Thema ausgerichtet. Und eine zweite Folge haben wir im November 2021 mal aufgenommen, ganz speziell zu dem sehr, sehr spannenden Thema der dissoziativen Identitätsstörung. Es ist sicherlich eins, ich sag mal, der spektakulärsten psychiatrischen Erkrankungsbilder, weil es natürlich unfassbar ist, was da passiert und ganz, ganz schwer vorstellbar. Wir haben da mit einem Experten gesprochen, mit Christian Virus, einem Psychologen und Psychotherapeuten, der sich wirklich sehr viel mit der dissoziativen Identitätsstörung auseinandergesetzt hat und, finde ich, einen ganz, ganz tollen, interessanten Blick angereichert mit vier praktischen Beispielen ermöglicht auf dieses Störungsbild. Und ich kann auch das uneingeschränkt weiterempfehlen, auch wenn wir jetzt gleich natürlich sagen, hey, hier ist ICD-11, das ist alles aktuell und state of the art. Die dissoziative Identitätsstörung, das ist quasi schon mal ein Vorgriff gewesen auf ICD-11. Also was wir da sagen, behält eigentlich auch heute noch so im Wesentlichen seine Gültigkeit.
Mhm. Und also auf jeden Fall gerne reinhören. Und heute haben wir zwei Experten auf dem Gebiet dissoziative Störungen, die seit vielen Jahren in der Forschung aktiv sind, aber eben auch aktiv in der Behandlung von dissoziativen Störungen. Die stellen wir euch später noch ein bisschen genauer vor. Was mir nur vorab gerade auffällt, ist, dass die auch beide Christian mit Vornamen heißen. Genauso wie der Experte bei der dissoziativen Identitätsstörung. Und vielleicht sollten wir mal untersuchen,
ob es das ist jetzt N gleich 3. Das ist auffällig. Das scheint ja ein Einstellungskriterium zu sein für die dissoziativen Störungen, Christian zu heißen. Also gut.
Muss man nochmal nachfragen.
Ja, Christa. Mein Gott, was ist denn hier los? Okay, aber zu dem Thema muss man nicht Christa oder Christian heißen, um sich jetzt mal damit inhaltlich zu beschäftigen. Und wir wollen euch eine kurze Einführung geben, worum es gehen soll. Und Christa, du bist ja schon gewissermaßen auch deinerseits etwas Dissoziationsexpertin. Du hast, glaube ich, viel mit dissoziativen Symptomen auch zu tun in deiner Funktion als Stationspsychologin auf der Station 8. Das ist ja eine Station für DBT, dialektisch-behaviorale Therapie. Also ich bin auch froh, dass ich dich hier an meiner Seite weiß und du das mit viel Praxis und Know-how bereichern kannst. Ja, magst du mal kurz anfangen, was so Dissoziation eigentlich bedeutet? Mhm.
Also Dissoziation meint erstmal sowas wie Abspaltung und dass eben die Integration von verschiedenen Bereichen gestört ist. Also sowas wie Identität oder eben Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühle, Gedanken, Erinnerungen oder eben auch so Kontrolle über Körperbewegung oder Verhalten. Das klingt jetzt erstmal relativ wild, kann auch irgendwie sehr, sehr gravierend sein. Aber um das vielleicht mal runterzubrechen, könnte man auf der anderen Seite auch behaupten, dass Dissoziation so ein Phänomen ist, was wahrscheinlich die meisten von euch in der einen oder anderen Form kennen. So Beispiele wären zu Hause ankommen und gar nicht mehr genau wissen, wie man eigentlich dahin gekommen ist. Also sich nicht mehr so an den Weg erinnern können.
Passiert mir ständig.
Ja. Das ist sowas wie in die Luft starren und gar nicht mehr viel von der Umgebung mitbekommen. Vielleicht auch was viele von euch kennen. Oder eben auch so das, was wir als Flow erleben kennen. Also ist streng genommen auch ein dissoziativer Zustand, wenn sich irgendwie die Wahrnehmung und das Erleben auf irgendeine Art verändert und eben anders wahrgenommen wird, als das so quasi im Normalzustand der Fall wäre.
Ja, krass. Das sind also eigentlich Alltagsphänomene, die dadurch also auch mehr oder weniger normal beziehungsweise physiologisch sind. Und das finde ich irgendwie spannend, weil wir das alle so kennen. Natürlich werden wir im weiteren Verlauf noch über die andere Ausprägungsseite sprechen, mit unseren Experten, über das, was wir dann halt auch als Störung bezeichnen würden oder im Rahmen von psychischen Erkrankungen auftritt, behandlungsbedürftig ist. Und diese Bandbreite ist sehr breit, nicht wahr?
Genau. Also das ist, glaube ich, so das, was man irgendwie am ehesten irgendwie auch im Blick haben muss, dass wir eben auf der einen Seite so von Alltagsphänomenen sprechen, die irgendwie jetzt erstmal relativ harmlos sind. Und dass es aber eben in einer extremen Ausprägung auch mit wahnsinnig komplexen, beeinträchtigenden und belastenden Symptomen verbunden sein kann. Genau, und die Experten sind dann eher für den Teil zuständig, wenn es eben irgendwie um Therapie und Behandlung geht. Und da ist aber auch nochmal wichtig zu schauen, woran kann ich das denn abgrenzen oder ab wann wird denn Dissoziation ein Problem oder wie kann man das in welchen Zuständen genauer einordnen? Auch da werden die Experten gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen.
Okay. Ja, und wie das eigentlich funktionieren kann, ja, dass aus solchen Alltagsphänomenen, die wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger kennen, irgendwie sowas Wahnsinniges werden kann, wie zum Beispiel so eine dissoziative Identitätsstörung, die wahrscheinlich unfassbar viele Geschichten und Bücher inspiriert hat und auf die Menschheit einen wahnsinnigen, eine Faszination ausgeübt hat, ja, diese Idee. Was ist denn da so die gemeinsame Basis?
Also die gemeinsame Basis, würde ich sagen, ist am ehesten dieses Entkoppelte. Mhm. Aber so der Hintergrund kann sehr unterschiedlich sein. Also jetzt bei dem, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie auf dem Nachhauseweg ist oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und dann vielleicht mal irgendwie gar nicht so richtig da ist oder irgendwie sich an Teile der Strecke nicht mehr erinnern kann, dann ist das ja eher irgendwie aus so einer Routine raus oder eher aus so einem Autopilotenmodus raus. Ja. Und bei so schweren dissoziativen Symptomen ist es, kann man so verstehen wie so Notausschalter. Das ist sehr häufig zum Beispiel im Zusammenhang mit Traumatisierungen. Wenn dann bestimmte Gedanken oder Gefühle als so bedrohlich erlebt werden, dass das Gehirn denkt, es ist eine gute Idee, sich jetzt hier mal temporär zu verabschieden.
Okay. Und dass unser Gehirn das kann, das beweisen uns, glaube ich, diese Alltagsphänomene ganz gut. Ja? Ich habe mir Gedanken gemacht, wie könnten wir das jetzt eigentlich so mit einem Bild beschreiben und habe mich dann irgendwie selber so ein bisschen in dieser Situation wiedergefunden, wenn ich so eine Spülmaschine ausräume und feststelle, ich habe nur zwei Hände und ich möchte irgendwie alles gleichzeitig machen, ich muss aber immer mal wieder was abstellen. Ja? Also es ist irgendwie auch so eine Aufgabenpriorisierung teilweise vom Gehirn, die dann stattfindet. Also meine Wahrnehmung wird, wenn ich auf dem Heimweg bin, so ein bisschen auf Autopilot gestellt, also in Energiesparmodus versetzt. Das ist wahrscheinlich eher so der Hintergrund tatsächlich vom Gehirn, dass es dann in der Lage ist, ein bisschen Kapazitäten zu sparen, wohingegen du sagst, ne, dass solche Dissoziationen auch in stärkerem Ausmaß eine Schutzfunktion erfüllen können, also erstmal gar nichts Feindseliges sind für uns, sondern eigentlich was zutiefst Menschliches.
Und so wie die Art der Ausprägung unterschiedlich sein kann, so ist das auch mit der Häufigkeit, ne? Also wir jetzt so von diesen Alltagsphänomenen sprechen, dann ist das was wir, glaube ich, irgendwie ganz gut kennen, aber was dann immer mal wieder so ab und zu vorkommt. Das kann aber eben auch je nach Ausprägung dann eben so präsent im Alltag sein, dass das eben Großteil des Tages bestimmt. Also auch von der Quantität gibt es viele Abstufungen.
Ja. Okay, ja, und das spielt eben eine ganz große Rolle, wie stark die Beeinträchtigung natürlich durch Schwere und Häufigkeit dieser Symptome ist. Und ich denke, alles, was jetzt da folgt und was dann auch nochmal wichtig ist in Bezug auf Diagnostik und Therapie, das werden uns unsere beiden Experten erzählen und wir freuen uns wirklich auch sehr, dass wir sie für die heutige Folge gewinnen konnten und beide auch gesagt haben, sie müssen diese Folge gemeinsam machen. Sie haben so viel Lust auf das Thema und so viel Spaß daran, das zu erklären, dass sie ja sich nicht den schwarzen Peter gegenseitig zugeschoben haben, sondern ihn beide lustvoll aufgenommen haben. Wir wollen euch die beiden einmal vorstellen, Christa.
Ich fange mal an mit dem ersten Christian. Professor Dr. Christian Schmal ist ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und er ist Lehrstuhlinhaber für das Fach Psychosomatik an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Er war von 2018 bis 2024 Sprecher des Graduiertenkollegs 2350 Einfluss aversiver Kindheitserfahrungen auf psychosoziale und somatische Probleme über die Lebensspanne. Also beschäftigt sich viel mit eben aversiven Erfahrungen und Stressreaktionen. Und seine Forschung fokussiert die Aufklärung von Mechanismen der Emotionsregulation um selbstverletzendes Verhalten und Dissoziation sowie die Interaktion von Neurobiologie und Psychotherapie bei stressassoziierten Erkrankungen. Hat in Mainz und Gießen Medizin studiert und die Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Freiburg absolviert und die Ausbildung zum Facharzt für psychotherapeutische Medizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit. Und was wir hier für einen Experten am Start haben, zeigen so die nächsten zwei Zahlen, dass er über 300 Zeitschriftenartikel, also wissenschaftliche Publikationen, verfasst hat und mehrere Buchkapitel sowie 4 Bücher.
Meine Güte, so viel habe ich nicht mal gelesen in meinem ganzen Leben. Also es ist ja wirklich 300 Zeitschriftenartikel.
Beeindruckend,
ja. Ja, das ist viel. Okay, und ich habe das Vergnügen, den anderen Christian vorzustellen. Er ist Privatdozent, Dr. Christian Stiegelmeier, ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut, Verhaltenstherapeut und arbeitet in Berlin in einer freien Praxis, ist zusätzlich an der Humboldt-Universität in Berlin als Privatdozent, Supervisor und Lehrtherapeut. Und er ist Therapeut, Trainer und Supervisor für die dialektisch-behaviorale Therapie, die DBT, die ich eingangs schon mal kurz im Kontext mit Christa erwähnt habe, und Gründer der Arbeitsgemeinschaft für wissenschaftliche Psychotherapie, AWP in Berlin, und auch der Leiter davon. Und ja, die beiden zusammen sind natürlich die ausgewiesene Kompetenz und Expertise für das Thema Dissoziation, und wir wünschen euch wahnsinnig viel Spaß mit dem Interview.
Also wir können ja auch nicht alles wissen. ICD, was? Aber was Schönes zu wissen.
Das Experteninterview.
Herr Professor Schmal und Herr Dr. Stiegelmeier, was verstehen wir eigentlich unter Dissoziationen?
Ich würde da mal antworten drauf. Und zwar vom Wortstamm her ist Assoziation das Gegenteil von Dissoziation. Und Assoziation bedeutet verbunden sein, folgerichtig Dissoziation getrennt sein von Prozessen, die normalerweise eben miteinander verbunden sind. Das heißt, da findet eine Unterbrechung statt von Dingen, die normalerweise zusammengehören, zum Beispiel in Emotionen, die ich habe, dass ich die eben nicht wahrnehme. Das ist sozusagen die Dissoziation, die Emotion ist dissoziiert. Kann aber auch eine Gedächtnisleistung sein, also eine Erinnerung, die ich eigentlich haben sollte, aber auf die ich keinen Zugriff habe. Oder eine Körperwahrnehmung, dass ich bestimmte Körperteile nicht wahrnehme oder Schmerzen nicht wahrnehme beispielsweise. Oder auch meinen Körper nicht kontrollieren kann, was ich normalerweise kann. Ja, ich kann einen Schritt vor den anderen setzen, aber es könnte sein, dass genau diese Motorik eben dissoziiert ist und ich damit die Bewegung nicht mehr vollziehen kann. Und so ist es auch definiert in den klassischen Klassifikationssystemen DSM-5 oder im ICD-10 beziehungsweise jetzt ICD-11.
Okay.
Wo können wir Dissoziationen denn antreffen oder auffinden? Also in welchen Lebensbereichen spielen die so eine Rolle?
Ja, da kann ich anknüpfen, was der Stiegelmeier gerade sagte. Da das ja so ein ubiquitäres Phänomen ist, treffen wir es eigentlich überall an. Also wir treffen es bei gesunden Menschen an und bei kranken Menschen. Also so ein gewisses Maß an leichter Dissoziation ist völlig normal. Also mal so eine kurze Abwesenheit, gedankliche Abwesenheit, oder dass wir gerade mal nicht wissen, was wir vor 2 Minuten gemacht haben. Das könnte man auch als dissoziatives Phänomen bezeichnen, ist aber sicher noch nicht krankhaft und treffen es dann eben in verschiedenen klinischen Kontexten auch häufig an, natürlich in der Psychiatrie und Psychotherapie.
Okay, dankeschön. Und warum ist es denn eigentlich so wichtig, jetzt zwischen dissoziativen Phänomenen, dissoziativen Symptomen und dissoziativen Störungen zu unterscheiden?
Ja, weil das erste, diese Alltagsdissoziation, das könnte man als dissoziatives Phänomen bezeichnen. Symptom beinhaltet ja schon eine Krankhaftigkeit, also ein Symptom einer Erkrankung, und dissoziative Symptome. Und da reden wir jetzt zum Beispiel von Depersonalisation, also Unwirklichkeit des Körpers, oder Derealisation, die Unwirklichkeit der Umgebung. Das sind dann schon Symptome, die dann schon krankhaft sind und die aber als sich genommen noch keine Diagnose geben. Ja, wenn das dann Störungscharakter hat, also wenn mehrere Symptome zusammenkommen, also Amnesie, Derealisation und vielleicht noch andere dissoziative Symptome und ein Leidensdruck da ist, dann sprechen wir von einer Störung, wie immer in der Psychiatrie, und dann können wir hier von einer dissoziativen Störung sprechen.
Super, Sie hatten jetzt gerade von Alltagsphänomenen gesprochen und so diesem nicht mehr zu wissen, was man vor 2 Minuten gemacht hat, persönlich auch ganz gut kenne. Und wenn ich das so richtig verstanden habe, ist das eben jetzt nicht gleich ein Grund für eine psychiatrische Abklärung, was einerseits sehr beruhigend ist, aber auf der anderen Seite die Frage aufwirft, was wären denn so praktische Kriterien oder Anhaltspunkte, wo es Sinn machen würde, das irgendwie abklären zu lassen oder irgendwie psychotherapeutisch einordnen zu lassen?
Na, ich glaube, wann die Pathologie anfängt, gibt es eigentlich 3 festgeschriebene Kriterien, und zwar, wenn sie a, willentlich nicht mehr beeinflussbar ist, also wenn ich keine Kontrolle mehr darüber habe, wann ich dissoziiere, wann ich nicht dissoziiere, die Phänomene Phänomene, die der Herr Schmalkrat zum Beispiel erwähnt hat. Genau, Erinnerungen, wenn ich die sozusagen meine Erinnerungsleistung nicht mehr steuern kann. Wenn deine Alltagstauglichkeit dadurch beeinträchtigt ist, also von mir aus, ich weiß nicht mehr, wie ich von A nach B gekommen bin oder ich kann bestimmte Arbeitsleistungen nicht mehr erbringen. Und wenn subjektives Leiden die Folge ist, diese drei Komponenten sind eigentlich das, was die Sache dann pathologisch macht.
Und dissoziative Störungen stehen ja auch in einem ganz engen Zusammenhang zu verschiedensten Störungsbildern, also auch anderen psychischen Erkrankungen, sogenannten Komorbiditäten. Welche von diesen Erkrankungen sind denn da ganz häufig mit vergesellschaftet?
Also das Interessante bei den dissoziativen Symptomen ist eigentlich, dass sie bei ganz vielen, bei fast allen psychiatrischen Erkrankungen häufiger als bei gesunden vorkommen. Also es gibt eigentlich fast keine psychiatrische Erkrankung, die nicht Dissoziation vergesellschaftet ist. Also es ist wirklich ein Phänomen quer durch die Bank. Und es gibt natürlich Störungsbilder, wo es besonders häufig ist und was nicht sehr verwunderlich ist, da sind die eigentlichen dissoziativen Störungen, also wie die dissoziative Identitätsstörung zum Beispiel. Aber sehr häufig ist es auch bei der Borderline-Störung oder posttraumatischen Belastungsstörung. Das sind auch so zwei Erkrankungen, wo dissoziative Symptome sehr häufig sind.
Und wären das dann auch so Erkrankungen, wo Sie empfehlen würden, so standardmäßig auch dissoziative Phänomene abzufragen oder da irgendwie ganz gezielt drauf zu achten?
Auf jeden Fall. Eigentlich würden wir empfehlen, bei allen psychiatrischen Erkrankungen oder überhaupt bei einer Erhebung eines psychopathologischen Befundes Dissoziation mit abzufragen. Das sollte dazugehören. Eben weil es so häufig ist. Und nicht nur bei den genannten, sondern auch bei Angststörungen, bei Depressionen. Und da wird Dissoziation sehr häufig vergessen, es wird nicht nachgefragt, es wird auch von den Betroffenen selten darüber spontan berichtet. Man muss schon gezielt danach fragen und es wird häufig auch zum Beispiel unter depressiven Symptomen von den Behandlern oder auch den Patienten subsumiert und man muss dann nochmal gezielt nachfragen, was sie dann damit meinen.
Mhm. Und was vielleicht ergänzend dabei dazu maßgeblich ist, ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass eine erhöhte Dissoziation während der Therapie den Outcome negativ beeinflusst. Und das hat natürlich dann, ist natürlich wichtig vorher zu wissen, weil dann gibt's zahlreiche Strategien, die man dann eben in der Therapie zum Einsatz bringen kann, um das zu verhindern oder zumindest zu regulieren.
Also auch nochmal ein wichtiger Hinweis und Appell, das ein bisschen mehr auf dem Schirm zu haben und auch in der Therapie selbst mitzudenken, inwiefern da auch dissoziative Phänomene eine Rolle spielen.
Ich finde es persönlich gar nicht so leicht, dissoziative Symptome abzufragen, weil sie ja auch sehr viel Gestalt sein können. Haben Sie denn einen Vorschlag, wie man es gut im Befund abfragen kann?
Ja, es gibt zahlreiche Fragebögen, die man da zum Einsatz bringen kann. Also ein Fragebogen, den der Herr Schmal und ich selber entwickelt haben, damals in Freiburg, diese Dissoziationsspannungsskala. Und der Vorteil davon ist, dass die den State erfasst, also den aktuellen Zustand. Genau, und die kann man dann ganz gut einsetzen, zum Beispiel zu Beginn der Therapie, am Ende der Therapie. Und dann kann man den Verlauf sich ganz gut angucken. Besteht aus 21 Items, der ist in 10 Minuten maximal ausgefüllt. Gibt aber auch Fragebogen, die ein Trait, also sozusagen eine generelle Tendenz zur Dissoziation erfasst. Da ist in Deutschland der Fragebogen zu dissoziativen Symptomen empfehlenswert. FDS heißt der. Das wären so die typischen Erhebungsinstrumente.
Okay. Und wir wollten jetzt auch noch ein bisschen näher auf die Störung selber eingehen. Können Sie uns einmal beschreiben, wie diese Störungsbilder denn aussehen und was die Symptome sind? Vielleicht fangen wir an mit der dissoziativen Amnesie.
Ja, die dissoziative Amnesie ist eigentlich die Störung, die am häufigsten von allen dissoziativen Störungen auftreten. Genau, ungefähr bei 6%, also wir haben ungefähr 6% Punktprävalenz. Und bei der Amnesie handelt es sich um einen autobiografischen Erinnerungsverlust, der über eine normale Vergesslichkeit hinausgeht. Das ist das entscheidende Kriterium, weil wir erinnern uns alle mal an bestimmte Dinge nicht. Aber die Frage ist, ab wann wird sozusagen, reden wir von Amnesie, eben wenn es über die normale Vergesslichkeit oder Unkonzentriertheit deutlich hinausgeht. Tritt meistens infolge von traumatischen oder belastenden Lebensereignissen auf. Und es gibt ganz unterschiedliche Formen von Amnesie. Zum Beispiel, dass es so eine lokalisierte Amnesie ist, dass ich sozusagen die ersten Stunden nach dem Autounfall mich nicht mehr erinnere. Oder eine selektive Amnesie, wo ich mich an bestimmte Ereignisse nicht mehr erinnert. Das hören wir häufig bei Kriegsteilnehmern, ne? Dass sie einen bestimmten Kriegsschauplatz sich nicht mehr erinnern können oder an einem bestimmten Ereignis, den Tod eines Mitsoldaten. Es gibt aber auch andere Sachen, die aber dann deutlich seltener sind, zum Beispiel, dass eine bestimmte Zeitabschnitte ich mich nicht mehr erinnere. Sagen wir mal, ab der Vergangenheit bis heute und damit auch aktuelle Erlebnisse nicht mehr erinnert werden können. Das nennt man auch als Pseudodemenz bis dahin, dass bestimmte größere Zeitabschnitte nicht mehr erinnert werden kann oder aufhören dann die Erinnerung, sagen wir mal, als 12-jähriger Junge und ich mich heute als erwachsener Mann fühle wie ein 12-jähriger Junge und mich auch entsprechend so verhalte, weil mir nämlich die ganze Erinnerung nach dem 12. Lebensjahr fehlt. Also es ist ein sehr breites Spektrum an Amnesien, die da auftreten können.
Ja, auch damit ganz unterschiedlichen Auswirkungen, oder? Also so von, so wie Sie es beschreiben, von so Gedächtnisausfällen hin zu wirklich so Zuständen, die wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer überhaupt erstmal einzuordnen sind oder irgendwie zu verstehen sind von außen, ne?
Ganz genau. Und die massiven Einfluss dann eventuell auf die Lebensführung haben, ne? So diese typischen, wie nach einem Autounfall, wenn die Stunde dann fehlt, die hat natürlich jetzt keinen großen Impact auf die normale Lebensgestaltung, aber wenn dann ganze Lebensabschnitte dann fehlen, dann ist es natürlich schon massiv.
Und was können wir uns unter einer Depersonalisations- oder Derealisationsstörung vorstellen? Wird die auch manchmal mit DPDS abgekürzt?
Ja, das sind vielleicht nochmal zur Amnesie, das sind die wenigste, eine der seltensten dissoziative Störungen, wo amnestische Prozesse keine Rolle spielen. Ansonsten sind diese amnestischen Prozesse bei allen anderen dissoziativen Störungen eigentlich auch wieder anzufinden. Und bei der Depersonalisationsstörung geht es eben darum, dass man sozusagen sich von sich selbst löst. Das heißt, dass die eigenen Prozesse im Körper oder sozusagen im Kopf als anders wahrgenommen werden. Ich keinen Bezug mehr dazu habe. Und damit den Eindruck zum Beispiel habe, neben mir zu stehen oder das Gefühl habe, mich wie ein Roboter zu verhalten oder einzelne Körperteile auch nicht mehr zu mir gehörig erlebt werden. Ein verändertes Zeitempfinden kennen vielleicht manche auch, würde auch als Symptom jetzt dazu zählen. Aber wenn es sozusagen einen ganzen Komplex davon gibt, dann reden wir eben von einer Störung. Die Realisation ist eigentlich das Gegenteil davon. Das verändert nicht ich mich, sondern die Umgebung verändert sich. Wirkt unwirklich, weit weg, wattig, die Geräusche verändern sich, klingen unwirklich, das Sehen wird manchmal zu so einem Tunnelblick, dass ich nur noch ausgestanzt bestimmte Dinge wahrnehme. Das wäre dann die Derealisation. Und das Maßgebliche von diesen beiden Komponenten ist eigentlich, so wird es in ICD-10 beschrieben, auch die Abwesenheit von Emotionen. Deswegen treffen wir die Personalisation und Derealisationsphänomene sehr häufig im Rahmen von psychotherapeutischem, psychiatrischem Kontext.
Dann gibt es noch eine weitere dissoziative Störung, die erstmal spannend klingt, und zwar die Trance-Störung oder Besessenheitstrance-Störung. Was ist denn darunter zu verstehen?
Tatsächlich spannend und auch so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eine Störung? Also das ist ECD-11, ja, ist das neu kategorisiert worden. Einmal die Trance-Störung, also Trance-Störung bedeutet also eine Einengung des Bewusstseins oder eine Fokussierung, eine ganz massive Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine Sache und auch manchmal eine Einschränkung in der Bewegung, also eine Erstarrung. Trance-Besessenheitsstörung, da kommt dann noch diese Komponente der Besessenheit dazu, also das Gefühl von einer anderen Macht oder von Dämonen zum Beispiel gesteuert zu sein. Ja, hier ist also erstmal die Abgrenzung zur Psychose wichtig. Und das andere ist auch, hier haben wir es tatsächlich mit so einem Phänomen zu tun, dass ICD-11 ja immer global denkt, also Diagnosen weltweit zu diagnostizieren, hat sicher Vorteile, hat aber vielleicht hier auch einen Nachteil der Überpathologisierung. Also wir wissen zum Beispiel, dass solche Trance-Zustände in bestimmten kulturellen Kontexten, also auch bei indigenen Völkern zum Beispiel, auch ohne Drogen, manchmal mit, aber auch ohne Drogen, einen rituellen Charakter haben können. Und das würde ich jetzt hier als Störung bezeichnen. Ja? Also hier ist so tatsächlich so der Grenzbereich oder die Frage, ist das eine Störung oder nicht so, das mal nebenbei. Also, aber das wären so die Diagnosekriterien. Ich würde sagen, bei uns ist diese Störung extrem selten, wenn wir von Drogen oder sonstigen externen Beeinflussungen durch Schlafentzug oder sowas mal davon absehen, weil das muss ausgeschlossen werden. Also wenn wir davon absehen, ist die Erkrankung sehr fraglich und bei uns sehr selten. Ja? Mhm.
Ja, das ist gut zu wissen, das hatten wir uns auch im Vorfeld gefragt, weil wir so im Austausch festgestellt haben, dass wir das beide noch nie so richtig gesehen haben in der klinischen Praxis.
Ja, Das geht mir genauso, ja.
Okay, das ist gut zu wissen.
Also ich kann mich nicht erinnern, diese Diagnose, ich weiß nicht, Christian, ob du die mal die Diagnose gestellt hast, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich oder wir hier in der Klinik die jemals gestellt haben.
Okay.
Aber ich glaube, Trance-Zustände, das kennt jeder so ein bisschen in bestimmten Kontexten. Zum Beispiel, wenn man meditiert oder Marathon läuft, dass man dann so komische Zustände, die manchmal eigentlich gar nicht so schlecht sind, kennt. Aber Besessenheitszustände kennen, glaube ich, viele höchstens durch Filme.
Aber das ist ja interessant, ne? Also man würde es dann als meditativen Zustand oder eben beim Marathon in dem Beispiel so als Flow-Zustand bezeichnen. Aber das hat ja keine pathologische Konnotation. Im Gegenteil, wir setzen ja das ein zur Behandlung von psychiatrischen Symptomen, ja.
Ja, aber trotzdem spannend, dass sich die Bewusstseinsqualität eben doch verändert, ja, und einmal zu unserem Vorteil und in anderen Situationen eher zum Nachteil.
Dann setzen wir dem vielleicht einmal dialektisch entgegen die übrig gebliebene dissoziative Störung, die eindeutig eine psychiatrische Konnotation, glaube ich, hat und auch, glaube ich, präsenter ist und bekannter ist und tatsächlich auch mehr vorkommt, die dissoziative Identitätsstörung. Auch im Moment viel diskutiert wird. Was ist denn darunter zu verstehen?
Ja, vielleicht fangen wir da auch mal mit der neuen, wir sind ja bei ICD-11 jetzt gelandet, also mit der neuen Klassifikation, da gibt es jetzt eigentlich zwei Subkategorien. Einmal die klassische dissoziative Identitätsstörung, die früher eben multiple Persönlichkeitsstörung hieß im ICD-10, die jetzt umbenannt wurde, heißt jetzt wie im DSM dissoziative Identitätsstörung. Und dann gibt es noch mal so eine Unterform, eine etwas abgemilderte Form, die sogenannte partielle DIS. Ja, also bei der klassischen dissoziativen Identitätsstörung, da ist vom ICD gefordert, dass da zwei oder mehr Persönlichkeitsanteile vorhanden sein müssen, die auch so abwechselnd die Kontrolle über das Verhalten und das Erleben übernehmen. Das wird dann so erlebt als verschiedene Anteile, die teilweise auch nach außen dann beobachtbar werden, zum Beispiel durch Änderungen in der Stimmlage oder sowas oder in Veränderungen in den Persönlichkeitszuständen und die so die Kontrolle über das Bewusstsein des Verhaltens übernehmen. Bei der partiellen DIS ist das, wie gesagt, alles etwas abgemildert. Da gibt es so eine zentrale Identität, die nach außen auch immer dieselbe ist und da wird das eher so intern erlebt, dass ich so zerrissen bin zwischen verschiedenen Persönlichkeitsidentitäten, ja, also das ist aber auch wieder so an der Grenze zum Beispiel zu der normalen Persönlichkeitsentwicklung, die wir ja auch in der Adoleszenz sehen, so dieses Gefühl aus verschiedenen ich bin nicht so immer eine Identität, sondern habe verschiedene Identitäten. Das kann sich dann eben auswachsen bis zu so einer manifesten dissoziativen Identitätsstörung. Also auch das würde ich eher so dimensional sehen, von so grenzwertig bis schwer krankhaft, ja.
Okay. Und die dissoziative Identitätsstörung ist ja jetzt eine neue eigene Kategorie in der ICD-11. Was hat sich denn jetzt eigentlich in der Einteilung der dissoziativen Störungen weiter noch getan?
Ja, da hat sich noch eine ganze Menge verändert. Das wäre jetzt genau das eine, was der Herr Schmal und Sie jetzt gerade nochmal erwähnt haben. Bislang waren die Depersonalisation und die Derealisationsstörung nicht unter den dissoziativen Störungen im ICD-10, sondern unter den neurotischen, unter den Ich-Störungen subsumiert. Das hatte historische Gründe. Im DSM war das schon immer anders. Aber die sind jetzt eben auch zu den dissoziativen Störungen gerückt. Das ist ein großer Unterschied, worauf alle schon lange gewartet haben. Der Begriff der Konversion, der eigentlich ein psychoanalytischer Begriff ist und meint die Überführung von Konflikten in ein körperliches Symptom, der wurde aufgegeben zugunsten von dissoziativen neurologischen Symptomstörungen, meinen damit sozusagen alle Störungen, die auf Körperebene sich eher wiederfinden, Lähmungserscheinungen beispielsweise. Die dissoziative Füg, die im Kern eigentlich eine amnestische Störung ist, mit einer Bewegungsveränderung, also Ortsveränderung, die ist auch subsumiert unter den amnestischen Störungen, weil die einfach so selten vorkommt. Eine weitere Änderung ist, dass die dissoziativen Krampfanfälle umbenannt werden in nicht-epileptische Anfälle, sodass diese Differentialdiagnostik klarer geworden ist. Der Herr Schmal hat es schon erwähnt, dass Trance- und Besessenheitszustände jetzt getrennte Diagnosen sind. Vorher waren die gemeinsam genommen. Genau, das wären so die wichtigsten Änderungen, denke ich, die da jetzt dann vorgenommen worden sind.
Also viele Änderungen. Jetzt hatten Sie gesagt, dass Sie die auch schon erwartet haben oder darauf gewartet haben. Was ist denn so Ihre Einschätzung mit der Neukonzeptualisierung oder der Neueinordnung verschiedener dissoziativer Störungen? Was denken Sie denn, wird sich ändern in Bezug auf das Verständnis dissoziativer Störungen oder auch vielleicht in Bezug auf Behandlungsansätze jetzt durch die neue Klassifikation?
Kann ja am Anfang vielleicht, Christian, dass du es nochmal ergänzt. Ich glaube jetzt in der, so wie die jetzt konzipiert sind, die Störungen, erwarte ich gar nicht, dass das sich so grundlegend viel verändern würde, weil die Störungen als solche bleiben so bestehen in dem Verständnis, wie das im ICD-10 auch der Fall ist. Die Dimensionalität hat sich verändert, das hat der Herr Schmal gerade nochmal gesagt, dass sozusagen diese kategoriale Zuordnung, so ab da beginnt die Störung und da hört sie wieder auf, dass das dimensionaler gefasst wird. Aber dass die Dissoziation im ICD durch die Umveränderung im ICD-11 mehr ins Blickfeld der Behandler rückt, die Hoffnung habe ich jetzt weniger, was ich bedauere.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Vielleicht noch, wo ich eine gewisse Änderung sehe oder vielleicht auch eine positive Entwicklung, ist tatsächlich bei der dissoziativen Identitätsstörung, weil Sie hatten es ja vorhin gesagt, das ist immer noch eine umstrittene Diagnose und das liegt auch ein bisschen an dieser sehr, etwas spektakulären Darstellung der multiplen Persönlichkeitsstörung bisher, wo dann das immer nach außen sichtbar sein musste, die Stimme sich ändern und sowas, was natürlich auch viele abgeschreckt hat, das überhaupt zu diagnostizieren, auch wenn sie vielleicht den Verdacht hatten und es hat ist so ein bisschen in der Schmuddelecke gelandet, sage ich mal. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass mit der neuen Diagnose partielle dissoziative Identitätsstörung, die dann tatsächlich auch, würde ich denken, klinisch öfter anzutreffen ist, so auch nach meiner Erfahrung im stationären Setting auch doch schon manchmal vorkommt, so wie es da beschrieben wird, dass das, sagen wir mal, etwas normalisiert wird und vielleicht eine Diagnose ist, die dann auch nicht so polarisiert mehr wie bisher, ne? Also entweder es gibt's gar nicht oder es gibt ja auch das Gegenteil. Wir beschreiben alles als dissoziative Identitätsstörung, wo jemand traumatisiert ist. Das sind so die Extreme, die im Moment da kursieren. Ich hoffe, dass durch diese Neufassung so eine bisschen eine Normalisierung dieser Diagnostik eintritt.
Also vielleicht dann auch so ein bisschen an der Stelle der Appell an BehandlerInnen, sich da auch zu trauen, da genau hinzugucken, das entsprechend einzuordnen oder dann auch auf der anderen Seite an Betroffene, genau, wenn sie solche Phänomene kennen, dann auch davon zu berichten, oder? Weil schon ein paar Mal erlebt, dass das Betroffene das dann selber auch so ein bisschen komisch finden und vielleicht erstmal nochmal überlegen, ob sie das denn wirklich irgendwie erzählen möchten oder ob das irgendwie zu abgedreht klingt oder so.
Genau. Mhm. Also es kann so tatsächlich in beide Richtungen gehen. Also bei Betroffenen, entweder sie trauen sich nicht zu sagen, es kann aber auch, erleben wir auch oft, dass das auch vielleicht durch externe Verstärkung, auch durch extrem starke Zuwendung oder zu interessiertes Nachfragen durch Behandler und Therapeuten auch verstärkt und produziert wird oder dass dann zusätzliche Anteile produziert werden. Also ich glaube, wir erleben da so auch hier eine Polarität in der Schilderung von einer Ablehnung bis hin zu einer Überdiagnostik. Insofern denke ich, hoffentlich da auch eine Normalisierung eintreten könnte.
Auch nochmal ein sehr guter Hinweis.
Was wissen wir denn eigentlich über die Entstehung von dissoziativen Störungen?
Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze, je nachdem, aus welchen Verfahren sie kommen. Psychoanalytische Kollegen würden das jetzt ähnlich wie das jetzt bei den Konversionsstörungen, wie ich das gerade geschildert habe, vielleicht definieren. Aber ich glaube, so Common Sense, wenn man sozusagen den größten gemeinsamen Nenner nehmen sollten, dann ist klar, dass es in der Regel ein Faktor ist, dass es häufig eine Belastungssituation als Auslöser gibt, die als extrem empfunden wird und die dann bei Personen, die eine besonders hohe Dissoziationsneigung haben, dann eben auch zu diesen dissoziativen Phänomenen dann führt letztlich. Und wenn Sie mal dissoziiert haben, dann in solchen Extremsituationen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie in ähnlichen Belastungssituationen dann eben mit Dissoziation wieder reagieren. Und Dissoziation wird generell verstanden als ein Schutzmechanismus, eben Schutz vor zu viel von etwas, in der Regel eben zu viel von Emotionen, sagen wir mal, wenn Sie haben so eine Missbrauchssituation, ne, und die dann sehr gewalttätig und emotional sehr belastend ist, Und insofern, wenn Sie diese Emotion in der Situation nicht erleben, ist das ein Schutzmechanismus oder ein Überlebensschutzmechanismus, genau. Das wären so die wichtigsten Komponenten, so wie man sich das heute vorstellt.
Und Sie von dieser Dissoziationsneigung sprechen. Ist das was, was wir alle mehr oder weniger ausgeprägt haben und lässt das irgendwie beeinflussen auf irgendeine Art?
Ja, das ist tatsächlich auch sowas von leicht bis sehr schwer vorhanden. Also Dissoziationsneigung haben wir alle ein bisschen, sonst würden wir nicht mal so kurze Abwesenheiten haben, aber das ist eben sehr abhängig von interpersonellen Unterschieden. Also da sind so Faktoren wie fantasiebegabt bin ich, wie leicht lasse ich mich in irgendwas reinziehen. Also das nennt man Absorption oder wie suggestibel ich bin. Das sind so diese Persönlichkeitsvariablen, aber es gibt auch ganz manifeste physiologische und biologische Variablen, also sowas wie Schlafdauer, Trinkmenge ist ein großer Punkt, regelmäßige Essen, Bewegung. Das sind Dinge, die die Dissoziationsneigung massiv verändern können und auch dankbare klinische Ansatzpunkte für die Behandlung sind.
Damit gibt es aber auch vielleicht noch ergänzend bestimmte Lebensspannen, ne, wo das dann auch häufiger auftritt in der Pubertät. Sind die Personen in der Regel ein bisschen mehr suggestibel als eben ältere Herrschaften. Genau, und insofern haben Jugendliche dann auch höheres Potenzial zu dissoziieren beispielsweise.
Und Sie haben es ja schon angesprochen, wie wir die individuelle Dissoziationsneigung beeinflussen können und dass es wahrscheinlich auch Bestandteil der Therapien ist. Wie sehen denn die Behandlungsansätze sonst für dissoziative Störungen noch weiter aus?
Ja, es hängt auch wieder davon ab, mit welchen Verfahren Sie arbeiten. Wenn Sie jetzt psychoanalytisch und psychodynamisch arbeiten, dann gehen Sie vor allen Dingen auf den Konflikt, der dissoziiert wurde, ein. In der Verhaltenstherapie wird in der Regel ein phasenmodulorientiertes Vorgehen empfohlen, wo wir eine Vorbereitungsphase haben, wo es dann zum Beispiel darum geht, dass Informationen vermittelt werden. Was ist überhaupt Dissoziation? Ist das normal? Wann ist es nicht normal? Genau, solche Aspekte dann drin sind. Und dann gibt es eben die Phase der Symptomreduktion. Das heißt, was kann ich machen, wenn ich dissoziiere? Wie kann ich das selber managen? Woran kann ich das frühzeitig erkennen? Was kann ich machen, wenn es dann da ist? Genau. Und sollte die Ursache für die Dissoziation eben ein traumatisches Erlebnis sein, für die dissoziative Störung, dann würde sich auch anschließend eben eine Traumatherapie.
Dieses Vorgehen, das gilt jetzt für alle dissoziativen Störungen vom Prinzip her erstmal übergreifend?
Ja, das denke ich, würde man so generalisieren können. Je nachdem, wo jetzt der Schwerpunkt einer Dissoziation liegt, braucht man vielleicht zur Symptomreduktion dann nochmal unterschiedliche Komponenten. Aber im Prinzip ist dieses Vorgehen für alle dissoziativen Störungen möglich und auch anwendbar.
Das ist ja dann wieder eine sehr gute Nachricht für die Behandlung, weil das ja schon meine dissoziativen Störungen, die wir jetzt eben beschrieben haben, ja sehr, sehr unterschiedliche Störungen sind oder eben, wie Sie es dann beschrieben haben, eben auch innerhalb der Störungen nochmal eine sehr breite Range, eben wie sie sich auswirken kann oder ausgestaltet sein kann. Und dann ist es doch irgendwie sehr erfreulich, dass es dann in Bezug auf die Behandlungsansätze irgendwie wieder zusammenkommt.
Absolut. Der größte gemeinsame Nenner ist eben dieser Pathomechanismus, den wir schon beschrieben haben und der eben allen Störungen, dissoziativen Störungen zugrunde liegt. Deswegen funktioniert dann eben dieser Behandlungsansatz dann auch sehr gut.
Und vielleicht kann ich da auch noch ergänzen, weil das ist tatsächlich sehr erfreulich, ja, das würde ich auch sehen. Und das ist selbst auch bei diesen funktionellen neurologischen Symptomen, die früher Konversionsstörungen hießen, wie dissoziative Krampfanfälle oder dissoziative Lähmung, dass es da auch gut funktioniert, wo man früher gedacht hat, dass da kann man gar nicht so jetzt so mit diesen Ansätzen verhaltenstherapeutisch rangehen. Auch da haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, wo dieselben Fertigkeiten gelernt werden können im Umgang, Früherkennung, Symptomtagebücher, die bei den psychologischen wie auch bei den körperlichen dissoziativen Störungen gleich gut wirken. Das ist eigentlich auch sehr erfreulich.
Und vielleicht nochmal zur Ergänzung, der Schwerpunkt sozusagen dieses Behandlungsansatzes liegt immer, dass die Personen lernen müssen, mit ihren Emotionen umzugehen. Also sozusagen genau das, was eben dissoziiert ist, nämlich die Emotionen. Darum geht es ja meistens, wenn es belastende Erlebnisse ist, dass diese Emotionen schwer auszuhalten sind, eben einen Umgang mit diesen Emotionen zu finden. Und das ist für alle dissoziative Störungen gleichbedeutend.
Und würden Sie sagen, so für psychotherapeutisch tätige Personen, die jetzt vielleicht irgendwie denken, dass die Behandlung von dissoziativen Störungen jetzt nicht so zu ihrem Grundhandwerkszeug gehört. Das ist was, was man irgendwie gut in die Behandlung integrieren kann oder was man gut umsetzen kann? Oder braucht es da irgendwelche spezifischen Weiterbildungen oder Kenntnisse? Oder würden Sie eher ermuntern, da ein bisschen aktiver zu werden?
Ich glaube, also, aber das würde ich jetzt nicht nur auf die dissoziativen Störungen beziehen, sondern generell auf alle, jetzt im, worüber wir reden, psychischen Störungen, dass natürlich ein gutes Hintergrundwissen und damit Fortbildungen sinnvoll sind, um einfach damit die eigene Unsicherheit des Behandlers auch reduziert werden kann und er weiß, wo vorne und hinten ist. Das, denke ich, würde ich voraussetzen. Auch wenn ich als Betroffener zu jemandem hingehe, würde ich wissen wollen, dass der weiß, um was es geht. Aber das ist relativ leicht drauf schaffbar, würde ich sagen. Das ist jetzt dieses modulare Vorgehen ist wie ein Manual. Das kann man lernen und damit relativ leicht umsetzen.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, dass es leicht drauf schaffbar ist und gut lernbar ist und auch sinnvoll ist, wo ist es denn verfügbar?
Wo man das lesen kann, nachlesen kann, meinen Sie?
Genau, zum Beispiel.
Ja, na, zum Beispiel in dem Buch, was die Frau Briebe, der Herr Schmal und ich rausgegeben haben im Springer Verlag, ich glaube 2013 ist es erschienen, heißt auch Dissoziation und da ist dieser Leitfaden auch genauer beschrieben drin.
Okay, vielen Dank.
Und gibt es medikamentöse Ansätze oder welche Rolle spielt das überhaupt?
Ja, die gibt es. Die gibt es vor allem im Bereich der Opiatantagonisten, Naltrexon, Naloxon und Nalmefen. Also und vor allem bei dem Naltrexon. Da haben wir auch schon vor einigen Jahren auch Studien gemacht bei stationären PatientInnen mit dissoziativen Störungen. Und wir sehen da eine mittelgradige Reduktion der dissoziativen Symptome. Das ist ja kein Allheilmittel und reicht nicht aus. Und wir brauchen auch die Psychotherapie dazu. Also es wirkt, glaube ich, auch nur in Kombination mit Psychotherapie. Aber gerade bei schwer ausgeprägter dissoziativer Symptomatik, um so die Schwelle zu senken, überhaupt die Psychotherapie beginnen zu können, bei so ganz ausgeprägten Symptomen ist das schon manchmal hilfreich. Dann geben wir dann auch gerade bei stationären Patienten auch manchmal so Naltrexon.
Wenn ich gerade fragen darf, wie viel haben Sie denn da gegeben, weil ich jetzt auch häufig erlebt habe, dass gerade Naltrexon viel Nebenwirkungen machen kann?
Also wir geben zwischen 50 und 150 Milligramm pro Tag.
Okay. Und die Verträglichkeit ist dabei wie?
Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen mit der Verträglichkeit gemacht. Also wir jetzt haben so mittel-gastrointestinale Nebenwirkungen, die aber dann so meistens nach einer ein, zwei Wochen wieder verschwinden und etwas Müdigkeit. Aber sonst finde ich es eigentlich immer noch ganz gut verträglich. Ja.
Okay. Ja, ich bedanke mich für den fachlich hochinteressanten und versierten Einblick und Überflug über das Thema Dissoziationsstörungen und ICD-11 und wollte Sie jetzt nochmal so zum Abschluss fragen, was würden Sie sich eigentlich wünschen, wenn es um den Umgang mit dissoziativen Störungen in der Zukunft geht?
Ja, da würde ich mir eigentlich zwei Sachen wünschen und hoffe auch, dass das jetzt auch im Zuge der Umstellung auf ICD-11 auch eintreten wird. Einmal ist so eine größere Awareness, also dass mehr hingeschaut wird, vor allem von den Behandlern und TherapeutInnen, dass darauf mehr geachtet wird, weil es sind sehr häufige und auch häufig dann schwere Symptome, die behandelt werden können und auch sollten. Und das andere, was ich mir wünsche, ist so eine gewisse Normalisierung. Also auch, wir hatten ja vorhin über die DIS als Beispiel da gesprochen, das ist so, dass wir etwas wegkommen von dieser Polarisierung und zu einem etwas normaleren und vernünftigeren Umgang, so wie bei anderen psychiatrischen Erkrankungen auch. Damit sollte man bei der dissoziativen Störung auch so umgehen.
Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch.
Guten Tag noch. Ciao.
Tschüss.
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 Jung und freudlos ist ein Podcast der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Redaktion Ismene Dietrich, Christa Köntges und Sebastian Kromer. Schnitt Julia Frei, Produktion Simon Meyer. Diese Folge entstand in Zusammenarbeit mit dem Elsevier Verlag.